heute wollen wir uns einmischen, gemeinsam auf die Reise machen. Wir wollen Menschen hören, die sich aktiv an ganz unterschiedlichen Stellen einmischen. Menschen, die Gerechtigkeit für ihre Orte suchen und schaffen wollen. Und was wird heute Morgen passieren, damit Sie ein bisschen vorbereitet sind? Wir werden verschiedene Gäste in einer Podiumsdiskussion, in Podiumsrunde haben. Die wird Harald Sommerfeld moderieren. Wir haben Marsha Pelli bei uns, mehr zu ihr später. Wir werden kreativ und technisch innovativ hoffentlich versuchen, diesen Vormittag zu erleben. Und beginnen wollen wir mit unserem ersten Gast heute Morgen. Bitte begrüßt mit mir Herrn Klebank. Kommen Sie bitte zu mir nach oben. Willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Herr Klebank, Sie sind seit November 2011 Bürgermeister von Berlin-Spandau. Eine sehr spannende Aufgabe, wie ich mir zumindest vorstelle. Damit wir alle eine kleine Vorstellung bekommen, wer eigentlich Herr Klebank ist, würden Sie uns etwas zu Ihrer Person, vielleicht zu Ihrer Familie erzählen und gleich mit, was Sie vorher gemacht haben, bevor Sie Bürgermeister wurden?
Ja, gerne. Vielen Dank. Zu meiner Person. Ich bin auch Familienvater. Insgesamt 5 Kinder. Die Kinder sind überwiegend schon ein bisschen älter. Das erste ist aus dem Haus. Ich bin 47 Jahre alt und bin also nicht in der Politik in erster Linie groß geworden. Bin im ersten Beruf Krankenpfleger, im zweiten Beruf Lehrer, ich sag mal im dritten Beruf Schulleiter und jetzt im vierten Beruf in Anführungszeichen, ja, weiß ich auch nicht so genau. Wenn ich jetzt sagen würde Politiker, dann hätte ich so ein komisches Gefühl, so fühle ich mich eigentlich nicht. Aber ich glaube, Sie alle würden wohl sagen, da steht jetzt ein Politiker. Also es ist auch in Ordnung, wenn Sie das so bezeichnen wollen. Ich habe gesagt, ich war vorher Schulleiter. Ich betone das deswegen so. Erstens, in dieser Position hat man eine Menge Verantwortung. Und es war vor etlichen Jahren für mich tatsächlich so eine Fragestellung. Du lebst jetzt dein Leben so vor dich hin. Und es kann auch so weitergehen, es ist auch alles schön, Familie, fühlst dich wohl, hast auch als Lehrer dann einen Beruf, hast dein Auskommen, alles ist eigentlich im Lot, warum sollst du was verändern? Und es war an irgendeiner Stelle die Frage, aber eigentlich, was gibst du denn der Gesellschaft zurück? Wo ist eigentlich die Stelle, wo du selbst Verantwortung trägst? Nun kann man sagen, okay, also für Familie verantwortlich zu sein, Kinder zu erziehen, das ist auch ein Riesenstück Verantwortung, das sehe ich auch nach wie vor so. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, da muss irgendwie noch mehr passieren, du musst dich mehr einmischen, das ist ja heute auch das Thema. Und so fing ich an, mich sozusagen aktiv umzuschauen, wo sind Stellen, wo ich mit dem, was ich kann, dem, was ich bin und dem, was ich imstande bin, der Gesellschaft zurückzugeben, wo gibt es die Stellen, wo ich mich einmischen kann. Das habe ich zunächst in meinem beruflichen Bereich getan, im Bereich Schule. Ich bin also mit dafür verantwortlich, dass so 2004, 2005, 2006 neue Rahmenlehrpläne für die Berliner Schule geschrieben worden sind. Ich war 3 Jahre lang Schulinspektor, wo ich Schulen begutachtet habe. Manchmal habe ich ihnen auch unangenehme Dinge rückmelden müssen, wenn was nicht so lief. Es kam leider ziemlich regelmäßig vor, aber es gab auch viele positive Dinge. Und dann war eben dieser Schritt, Schulleiter zu werden. Und was die Verantwortung betrifft, von da aus ist es eigentlich nicht so ein großer Schritt zum Bürgermeister. Viele Details unterscheiden sich natürlich, aber man hat Verantwortung für eine Menge Menschen. Und wie gesagt, ich bin es erst seit einem Vierteljahr, bin also noch auch in der Einarbeitungsphase und sehe jetzt schon viele Parallelitäten, aber auch eine ganze Reihe von Unterschieden zu dem, was ich vorher gemacht habe.
Sie sind katholischer Christ. Welche Rolle spielt für Sie Ihr Glaube bei Ihrer Amtsausübung, bei Ihrer Tätigkeit, was Sie tun, jeden Tag?
Das ist eine ziemlich
nicht einfache Frage.
Es ist eine Fragestellung, die eigentlich auf einen ziemlich komplizierten, komplexen Sachverhalt zielt. Ich habe es ja eben schon gesagt, als Bürgermeister hat man ein ziemlich großes Aufgabengebiet. Und ich will es mal so in vielleicht 3 oder 3,5 Bereiche versuchen zu gliedern, damit klar wird, wo das auch unterschiedlich ist. Der eine Bereich ist natürlich, man ist immer Ansprechpartner für die Menschen im eigenen Bezirk, in meinem Fall jetzt. Das heißt, es ist auch meine Aufgabe, präsent zu sein, hinzugehen zu den Festen, zu den Kleintierzüchtern, zu den Neujahrsempfängen, zu den Weihnachtsfeiern und so weiter und so weiter. Da ist man natürlich zuständig und Ansprechpartner für alle Sorgen und Nöte, für alle Belange, für alles, was gut, aber natürlich noch viel mehr für das, was schlecht läuft. Der zweite Bereich ist, als Bezirksbürgermeister in Berlin ist man auch Leiter einer Verwaltung. Das bedeutet, ich muss im Grunde die Vorgänge in meinem Haus organisieren. Ich habe die Aufsicht darüber, dass die Dezernenten oder auch hier Stadträte genannt, dass die ihre Arbeit vernünftig machen, auch wenn ich nicht direkt reinreden kann. Die führen das in eigener Verantwortung. Ich habe also auch die Aufgabe, das Ganze verwaltungsmäßig zusammenzuhalten, selbst wenn ich, das haben Sie aus meiner Biografie entnommen, nicht Verwaltungsspezialist bin. Und trotzdem muss ich mich diesen Aufgaben stellen. Dritte Aufgabe, ich repräsentiere den Bezirk natürlich auch von nach außen hin, also nach Berlin hin in die Öffentlichkeit und stehe da natürlich praktisch auch permanent unter Beobachtung. Also privat hinzugehen irgendwo ist schon ein gewisses Problem, jedenfalls innerhalb von Spandau. Ich hatte da letztens auch wieder so ein schönes Erlebnis, es war ein Konzert, ich war eingeladen, ich war nicht so sicher, gehst du jetzt hin oder nicht. Meine Frau war sich auch uneins, wie das dann so ist. Und dann hab also auch nicht zugesagt oder abgesagt und auf den letzten Drücker haben wir uns entschieden, wir gehen also hin. Und dann sind wir da hingegangen, dachten uns irgendwie nichts Böses weiter, gehen rein, suchen uns dann Plätzchen irgendwo und auf einmal war der Veranstalter in großer Unruhe, weil jetzt ist der Bürgermeister da und der war gar nicht eingeplant und wo setzt man den jetzt hin und der sitzt da hinten, das kann ja irgendwie nicht sein. Also wir wurden dann nach vorne geholt, in die erste Reihe gesetzt, es wurde noch umsortiert unter den, war mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt, weil ich dachte, ich gehe jetzt einfach nur auf ein Konzert. Nein, plötzlich war ich da als Bürgermeister und habe also durch meinen spontanen Entschluss hinzugehen auch noch Unruhe und Aufregung und Unsicherheit und so erzeugt. Also ich habe daraus gelernt, ich kann nicht mehr einfach irgendwo hingehen, sondern ich muss mich ankündigen und muss sagen, ich komme dann und dann. Und naja, vielleicht jetzt noch sozusagen der halbe Punkt, ich habe ja gesagt 3,5. Man ist natürlich immer auch politisch unterwegs und das ist tatsächlich auch ein ziemlicher Sumpf, wenn man das mal so bezeichnen darf. Und das ist aus meiner Sicht, und da komme ich auf das Christsein zurück, eigentlich die größte Herausforderung. Als Schulleiter bin ich schon, ich sage das mal so ganz offen, von vielen Schülerinnen und Schülern ziemlich viel belogen worden und stelle fest, es geht jetzt weiter. Und ich stelle auch fest, es gibt auch Dinge, da kann ich nicht die volle Wahrheit immer sagen, weil das nicht funktionieren würde. Es würde in der öffentlichen Wahrnehmung nicht funktionieren. Es würde denen gegenüber nicht funktionieren, mit denen ich den Austausch habe. Und manchmal muss ich auch im Interesse einer Sache Dinge für mich behalten. Also man würde sagen, vielleicht verheimlichen oder gezielt sagen, kann ich nichts zu sagen, obwohl ich was zu sagen könnte, weil ich ja einen Wissensvorsprung habe. Würde ich aber bestimmte Dinge zu früh hinausposaunen in die Öffentlichkeit, wäre der Erfolg mindestens gefährdet. Denn es würde, manche Dinge würden, und das wissen Sie auch, sofort zerredet werden, bevor noch die Fakten auf dem Tisch liegen. Und wenn ich also eine Idee habe, wie man etwas machen könnte, muss ich natürlich auch erstmal prüfen, geht das überhaupt so? Wie sind denn eigentlich die Zahlen, die dahinter stehen? Kann das am Ende funktionieren? Hilft das dem Bezirk? Oder ergeben sich daraus neue Probleme, an die ich in dem Moment noch gar nicht denke? Also dieser Begriff, wie gehe ich mit Wahrheit um? Was ist eigentlich Wahrheit an der Stelle in so einem politischen Geschäft, ist, glaube ich, eine Kernfrage. Und der muss ich mich quasi jeden Tag, jede Stunde, jede Minute neu stellen. Und Sie können sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist, da immer die richtige Antwort zu finden. Und ich gebe auch zu, ich finde nicht immer die richtige Antwort. Ich fühle mich auch manchmal dabei unwohl. Aber ich muss damit umgehen, weil ich sonst andererseits meiner Verantwortung auch wieder nicht gerecht werde.
Und die eine Seite ist ja der öffentliche Herr Klebank und die andere Seite ist der private Herr Klebank. Macht das sozusagen was mit Ihrem persönlichen Umgang, mit Ihrem Glauben, mit Ihrer Beziehung zu Gott? Also eines ist sozusagen, was man repräsentiert und das andere das, was man sozusagen dann persönlich für sich erlebt, in der stillen Zeit, im Gottesdienst, im Gebet, wo auch immer, welche Methoden Sie benutzen, um Gott zu begegnen?
Ja und nein. Also es berührt nicht, glücklicherweise nicht, meine eigene innere Haltung zu Gott, zum Glauben. Aber es berührt schon in dem Moment mein Verhalten, wenn ich mich in der Öffentlichkeit verhalte. Das ist ein Unterschied. Auch wenn ich mich bemühe, das nicht so, ich sag mal, an mich rankommen zu lassen, ist es trotzdem immer präsent. denn ich bin auch hier jetzt nicht privat, so wie Sie. Sie setzen sich in den Stuhl zurück, Sie hören dem zu, der da oben steht, was er denn so Schönes erzählt. Habe ich eben auch gemacht und ich war ja auch noch nicht vorgestellt, insofern war es sozusagen halb privat, in Anführungszeichen. Aber natürlich in meiner Gemeinde weiß jeder, dass ich Bezirksbürgermeister bin. Wenn ich in die Josua-Gemeinde gehe, weiß es auch irgendwie fast jeder jedenfalls. Das heißt, so ganz privat bin ich da letztlich auch nicht. Und das verändert das Verhalten schon, das kann man auch nicht verhindern.
Unser Thema lautet ja Gerechtigkeit für die Stadt. Und sozusagen, damit wir die Stadt mal ein bisschen in Anführungsstrichen kleiner machen. Spandau ist ja nicht klein, aber würden wir gerne mal kurz nach Spandau gucken. Wo sehen Sie in Ihrem Bezirk die größten Herausforderungen für soziale Gerechtigkeit oder um soziale Gerechtigkeit zu schaffen? Zum einen in Ihrem Bezirk und vielleicht, wenn Sie das kurz uns nahegebracht haben, vielleicht auch nochmal für ganz Berlin, wenn man da als Bürgermeister einen Überblick hat, so ein bisschen zumindest, was gerade die großen Herausforderungen unserer Metropole sind.
Also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe Punkte. Ich bleibe mal bei dem Begriff soziale Gerechtigkeit für den Augenblick. Wir haben ja in Spandau insgesamt 4 Quartiersmanagementgebiete. Und die große Gefahr besteht, dass man über die Konzentration auf die Quartiersmanagementgebiete die anderen Bereiche so ein bisschen vernachlässigt. Und wir wissen aber, dass es auch andere Regionen innerhalb Spandaus gibt, die arge soziale Probleme haben, wo es soziale Verwerfungen gibt und die eigentlich dieselbe Aufmerksamkeit brauchen wie die Gebiete, wo jetzt besondere Aktivität, besonders viel Geld und so weiter hineinfließen. Also da sozusagen immer wieder den Blick auf Spandau als Ganzes zu haben, ist sicherlich eine Herausforderung. Wir hatten vor 2 Tagen eine Lenkungsrunde, wo die Vertreter aus den 4 QM-Gebieten beisammen waren. Und die haben natürlich gesagt, ja, akquiriert doch mal Sponsoring für unsere Gebiete und für die Projekte, die da laufen und so weiter. Klar, machen wir, aber ich habe auch deutlich gesagt, wir müssen auch die anderen im Blick behalten. Wir können jetzt nicht alles nur auf QM konzentrieren, sondern da gibt es noch große andere Gebiete, wo es auch Schwierigkeiten gibt und es gibt Vereine, die woanders angesiedelt sind, für die man auch Werbung machen muss und so weiter. Also das ist sicherlich eine Herausforderung, da so die Balance zu halten. Es gibt einen weiteren Punkt, der, glaube ich, immer gravierender werden wird. Würde man vielleicht auf den ersten Blick nicht kommen, dass es was mit Gerechtigkeit zu tun hat, aber ich sag mal, der demografische Wandel führt dazu, dass wir immer mehr Menschen haben, die mit bestimmten Beeinträchtigungen umgehen müssen. Das Stichwort Barrierefreiheit ist ja schon lange eigentlich in aller Munde. Ich habe vor kurzem lernen müssen, dass das inzwischen anders eigentlich gesehen wird. Inzwischen spricht man von einem Design for All. Also kann man von halten, was man will, aber die Idee, die dahinter steckt, die hat schon was. Die sagt nämlich, wenn ich ein Projekt in Angriff nehme, sei es jetzt im öffentlichen Raum oder ein Gebäude oder auch eine Verwaltungsvorschrift oder auch etwas im Internet, muss ich im Grunde von Anfang an mitdenken, dass es für alle Menschen erreichbar ist. Das sichert nämlich Teilhabe an dem, was wir so gesellschaftliches Leben insgesamt unter gesellschaftlichem Leben bezeichnen. Also diese Teilhabe, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil von Gerechtigkeit. Das rückt immer mehr in den Fokus und ich halte das auch für richtig. Das ist aber natürlich eine Herausforderung, weil niemand kann jetzt erwarten, dass wir innerhalb einen Aktionsplan aufstellen und innerhalb von 5 Jahren haben wir alles im Design for All. Wird nicht klappen. Aber es geht ja darum, das Bewusstsein zu verändern, dass überall da, wo Entscheidungen getroffen werden, von Anfang an dieser Aspekt Design for All mitgedacht und mit berücksichtigt wird. Und wenn ich selber jetzt, sage ich mal, als Architekt oder als Verwaltungsbeamter mir unsicher bin, was das eigentlich in meinem Bereich für mein Projekt bedeutet, dann muss ich soweit jedenfalls denken können, dass ich mir Hilfe hole und jemanden mal draufschauen lasse, der davon was versteht, dass ich gegebenenfalls auch eine entsprechende Schulung mache, sowas gibt es ja auch. Aber dass das sozusagen der Umbau der Gesellschaft, der ja im laufenden Gange ist, also laufend wird irgendwo, ich meine, wir sehen es ja an den Baustellen in der Stadt, ja, laufend wird irgendwo gebaut und umgebaut und weitergebaut. Dasselbe passiert im Verwaltungsbereich, dasselbe passiert im Internet und egal, wo wir hingucken, also der gesellschaftliche Umbau ist ja immer in vollem Gange, egal wann und wo wir hinschauen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Umbau so beeinflussen, dass eben Teilhabe gesichert wird und zwar tatsächlich für alle. Es gibt natürlich ein paar Grenzen. Ich war vorgestern beim sportpolitischen Stammtisch Und da haben wir auch so drüber geredet. Es ist klar, dass bestimmte körperliche Beeinträchtigungen oder auch geistige Beeinträchtigungen oder auch seelische Beeinträchtigungen bestimmte Sportarten, ich sag mal, so gut wie unmöglich machen, selbst mit Hilfsmitteln. Aber da gilt es dann eben auszuloten, nicht was nicht geht, sondern es gilt auszuloten, was geht. Und mit welchen Hilfsmitteln, mit welchen anderen Regeln vielleicht, ist es möglich, gemeinsam Sport zu treiben, ohne irgendwen auszugrenzen. Das ist die Herausforderung.
Und wenn Sie jeweils einen Wunsch formulieren dürften, einen Wunsch für Spandau und einen Wunsch für Berlin zum Thema soziale Gerechtigkeit, was wäre Ihr Wunsch? Was bewegt Ihr Herz?
Also die wichtigste Sache, glaube ich, ist, dass wir es schaffen, oder wenn ich mir das sozusagen wünschen dürfte, dann würde ich mir wünschen, dass wir es schaffen, flächendeckend in guter Nachbarschaft miteinander zu leben und miteinander diese Gesellschaft weiterzuentwickeln. Ich glaube, alles andere folgt daraus. Zwietracht und Streit, Uneinigkeit ist, glaube ich, das Schlimmste, was dieser Gesellschaft passieren kann. Im Extrem sehen wir das ja, wenn wir über die Grenzen schauen, in Gebiete, wo Bürgerkrieg herrscht, wo Kämpfe ausgetragen wird. Ich sage mal als besonders abschreckende Beispiele Syrien und Afghanistan. Da sind wir natürlich Lichtjahre von entfernt, glücklicherweise. Aber das zeigt sozusagen im Umkehrschluss, wie wichtig es ist, dass man aufeinander zugeht. Und zwar egal, in welchem Rahmen man sich bewegt, aufeinander zuzugehen, einander zuzuhören, miteinander versuchen, die Gesellschaft zu verändern, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, auch nicht in der eigenen Community zu verbleiben, sondern unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Glaube, was weiß ich, miteinander die Gesellschaft zu gestalten. Also wenn das gelänge, dann hätten wir eigentlich schon gewonnen, denn alles andere ergibt sich quasi automatisch.
Herr Klebank, ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren, dass Sie uns mitgenommen haben, ein Stück auf dem Weg eines Bürgermeisters. Das ist sehr spannend und ich würde gerne noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für Menschen wie Herrn Klebank. Ich danke dir für Menschen, die sich aktiv in der Politik oder an Positionen wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einsetzen und einmischen. Jesus, und ich bitte dich, dass du besonders in Berlin die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister segnest, dass du sie immer wieder an einen Tisch bringst, dass sie im Austausch sein können und für unsere Stadt, für unser Land Dinge bewegen können, die wirklich bei den Menschen vor Ort ankommen. Jesus, ich bitte, dass Einmischen was ganz Konkretes wird und immer konkreter wird und dass du Weisheit schenkst und Weitblick, Jesus. Segne Herrn Klebank. Amen. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen allen auch sehr. Ich danke Ihnen sehr und wünsche der ganzen Tagung noch einen gesegneten Verlauf. Vielen Dank.
Herr Klebank. Herr Sommerfeld mit seinen Gästen. Herzlichen Applaus.
Ja, jetzt kommt ein spannendes Abenteuer auf uns zu. Wir haben nämlich vier Gäste für dieses Podiumsgespräch eingeladen, die aus jeweils ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven sich dem Thema Gerechtigkeit nähern. Und wir hoffen, dass wir aus diesen vier Fäden hier irgendwie eine schöne gemeinsame Schnur knüpfen können. Ich gehe mal alphabetisch vor und bitte zunächst Dr. Bianca Dümling hier nach vorne auf die Bühne. Bianca ist sozusagen unsere Mitarbeiterin im Außendienst und zwar im ganz weit Außendienst. Sie kommt ja von am weitesten her, lebt für einige Jahre jetzt in Boston, ist dort bei einer Partnernetzwerk von uns, dem Emmanuel Gospel Center. Sie ist ehrenamtliche Mitarbeiterin in der interkulturellen Arbeit von Gemeinsam für Berlin, stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der Werner Pfetzing Stiftung Himmelsfels in Spangenberg und Autorin eines Buches Migrationskirchen in Deutschland, Orte der Integration. Also daraus entnimmt man schon, dass du was mit interkulturellen Beziehungen zu tun hast. Für dich die Einstiegsfrage, du kommst jetzt aus Boston, wo Christen aus unterschiedlichen ethnischen Gruppen sich gemeinsam in ihrer Stadt einmischen. In den USA nehme ich aus der Entfernung unter anderem zwei Bereiche von Ungerechtigkeit wahr. Das erste ist ethnische Diskriminierung, fortdauernde soziale Benachteiligung, besonders von Afroamerikanern, Ablehnung von zuwandernden Latinos, Islamophobie. Und zweitens die Polarisierung, die Schere zwischen Arm und Reich nimmt zu, was sich auch in den Städten abbildet. Wie mischen sich die Christen in Boston ein, um hier mehr Gerechtigkeit zu fordern und zu schaffen?
Ja, wenn ich diese Frage, um die Frage zu beantworten, muss ich einen kleinen Blick in die Vergangenheit werfen. In den 60er Jahren, muss man sagen, in vielen amerikanischen Großstädten verließen die Euroamerikaner oder auch weißen Menschen die Innenstädte und Boston versank im Chaos. Also die Rassentrennung und die soziale Ungerechtigkeit war überall zu spüren. Und in dieser Zeit wurde aber die Bürgerrechtsbewegung stärker. Gestern haben wir davon ja in dem am Abend gehört von Martin Luther King, der auch in Boston sehr viel bewirkt hatte. Und in dieser Zeit muss man wirklich sagen, dass die Christen, die sich eingemischt haben, die Christen waren, die zu einer Minderheit angehörten. Also afroamerikanische Gemeinden und Christen, die Hispanics, die haben sich eingemischt. Und mit ihnen sind aber auch, während die meisten Euroamerikaner aus den Städten gezogen sind, sind aber auch einige bewusst in die Städte gezogen und haben sich mit den Hispanics und Afroamerikaner verbunden. Gemeinsam wurde dann mit verschiedenen im Rahmen verschiedener Bürgerplattformen und auch die Stadt Boston hat mitgemischt, durch Community Organizing ganze Stadtteile verändert und vor allem gerechtere Wohnbedingungen zu schaffen. Und aus dieser Erfahrung wurde ganz deutlich, dass man eine Stadt nur verändern kann, dass Transformation nur stattfindet, wenn man zusammenkommt. Also kein Einzelner, keine einzelne Gemeinde konnte das alleine tun. Deutlich ist jedoch damals, und das muss ich leider heute auch noch sagen, dass vor allem diejenigen sich für Gerechtigkeit einmischen, die persönlich oder deren Gemeindemitglieder konkret davon betroffen sind, also von der sozialen Ungerechtigkeit, dann sind es ja vor allem afroamerikanische und hispanische Christen, die sich einmischen. Und dann muss ich noch was zum Einmischen sagen, und das da arbeiten wir sehr im Emmanuel Gospel Center dran, dass nicht alles Einmischen auch positive Folgen hat. Dass gerade wenn man so von außen kommt, und das passiert auch immer noch mit irgendwelchen Projektideen in Stadtteil oder in benachteiligte Bevölkergruppe, mit der arbeiten möchte und sich einmischen möchte, dass das durchaus negative Auswirkungen hat, weil das Wichtigste ist im Prinzip das Potenzial der Menschen zu entdecken, die in diesen ungleichen Strukturen sind oder die von sozialer Ungleichberechtigung betroffen sind. Also das zu entdecken und ihr Potenzial zu fördern, dass aus ihnen heraus Veränderung geschieht. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wo das geschieht durch Mentorenprogramme, oder auch, dass sich die Gemeinden zusammenschließen, um die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendarbeit und auch den Bereich Jugendgewalt, der ziemlich stark in den USA und auch in Boston Thema ist. Und eine andere Sache, wenn man sich einmischt oder einmischen bedeutet Beziehung bauen. Und da kann ich nur unterstützen, was Axel gestern in der Bibelarbeit gesagt hat, dass Gerechtigkeit auch Beziehung ist, und das wird in Boston auch sehr deutlich. Man muss noch kurz sagen, es ist immer noch eine große Trennung zwischen der Innenstadt und den Suburbs, also die Vororte, und da ist auch die Trennung zwischen Arm und Reich, und das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass gerade zwischen den jungen Leuten oder von jungen Leuten stärkere Bewegungen für soziale Gerechtigkeit ausgehen. So gibt es in Boston das Boston Faith and Justice Network, wo sich im Prinzip junge Leute aus verschiedenen Gemeinden zusammentun und initiiert haben, dass zum Beispiel Boston eine Fair Trade Stadt ist. Da gibt es verschiedene Kriterien, aber da haben Christen das sozusagen federführend sich dafür eingesetzt und auch Gemeinden zu mobilisieren, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zuletzt noch sieht man immer mehr die Gründung von Justice Churches. Das heißt, dass gerade junge Pastoren mit Teams bewusst in benachteiligte Stadtteile ziehen und sich dort niederlassen und einmischen und dadurch Veränderung geschieht.
Vielen Dank, Bianca. Du hast eben die junge Generation erwähnt. Habt ihr, die ja so mehr meine Generation seid, auch schon gemerkt, dass wir von den jungen Leuten eine Menge lernen können? Einer ist jetzt der Nächste, der auf die Bühne kommt. Joshua Lupemba. Ich muss über Joshua nicht viel sagen, weil er heute Morgen ja schon als Moderator vorgestellt worden ist. Die eine Sache, die ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass Joshua ja einen Verein typisch deutsch mitgegründet hat, weil er ein typischer Deutscher ist und hier groß geworden ist. Du bist hier aufgewachsen in Berlin, bist Sohn von Migranten und in deinem Umfeld und in deinem Dienst in der Schule und mit Jugendlichen auch oft mit Ungerechtigkeit konfrontiert worden. Welche Vorbilder haben dich gelehrt, dich einzumischen und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Und welche Rolle spielt typisch Deutsch in diesem Zusammenhang?
Ja, also ich habe verschiedene Formen der Ungerechtigkeit erlebt. Was mich am meisten geprägt hat, war meine Zeit auf der Hauptschule, wo ich in eine Integrationsklasse gelandet bin. Und das war eine Zeit, wo ich mit einem Lehrer, unter einem Lehrer war, der der Meinung war, dass man Menschen, die aus einem sozial schwächeren Hintergrund kommen, vorbereiten muss auf ihre Zukunft, die nicht rosig aussieht, wie er es gesagt hat. Und ein Moment, der mich sehr geprägt hat, war halt der Moment, wo wir das Thema Berufsfindung hatten und da sollte man sagen, was man gerne werden will. Und ich wollte zu der Zeit Musikmanager werden, war auch in diesem Bereich tätig, schon sehr früh. Und er hat uns oder mir persönlich sehr versucht, deutlich zu machen, dass ich diesen Berufsweg nicht anstreben sollte oder könnte, weil es für mich nicht möglich wäre. Und er hat in keinerlei uns gesagt, was wir dafür tun müssten, um dieses Ziel zu erreichen. Er hat uns nicht herausgefordert oder ermutigt, sondern uns klar versucht klarzumachen, so wird unsere Zukunft aussehen. Wir werden müssen uns auf Hartz IV vorbereiten. Wenn wir ganz gut sind, können wir Mechaniker werden oder Maler. Nun, das war so die negative Seite. Auf der positiven Seite hatte ich einen Menschen, der Manager war von verschiedenen Künstlern und für den habe ich gearbeitet und der hat mir gesagt, dass ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme, wenn ich auch bereit bin, den Preis dafür zu zahlen. Und das war für mich verständlich. Nun, auf dem Weg habe ich dann verschiedene Vorbilder gefunden. Einer meiner großen Vorbilder ist Martin Luther, weil ich einfach sehe, dass in ihm sehe, dass es möglich ist, dass eine einzige Person aufstehen kann und einen Unterschied machen kann. Und das ist, was mich jeden Tag motiviert. Und ja, weiteres kann ich vielleicht später sagen.
Der nächste Podiumsteilnehmer, den ich jetzt nach vorne bitte, ist Keith Warrington. Keith Warrington und seine Frau Marion sind neu. Neuseeländer, der Herkunft nach und Neu-Berliner, dem gegenwärtigen Wohnort nach. Keith lebt seit 39 Jahren in Deutschland. Er und seine Frau sind Mitarbeiter in der internationalen Missionsgemeinschaft Jugend mit einer Mission. Keith berät und begleitet Verantwortliche in Kirche und Gesellschaft mit dem Anliegen, Christen zu unterstützen, dass sie im Alltag ihre Berufung entdecken und kreativ umsetzen. Sie haben 4 erwachsene Kinder. Keith, du hast dich gerade in den letzten Jahren noch mal sehr viel mit dem Thema Reich Gottes beschäftigt. Da ist auch ein dickes Buch bei herausgekommen, das hinten am Büchertisch erhältlich ist. Und meine Einstiegsfrage an dich geht, hat die Beschäftigung mit dem Thema Reich Gottes deine Sicht von sozialer Gerechtigkeit verändert und wenn ja, wie?
Ja, das hat es. Ich ging an das Thema überhaupt vor vielen Jahren, das dokumentiere ich in dem Buch, weil ich gegen Engpässe in meiner Lebensführung und in unserer in Jugend mit einer Mission, wir liefen gegen Engpässe an. Ging zurück zur Bibel und entdeckten das Thema. Der Unterschied, den es dann machte, ich hatte verstanden, Jesus den Erlöser. Jesus gekommen zu erlösen. Und mein Hauptdienst an jedem Menschen ist, der Person zu helfen, zu Jesus zu kommen, eine Erlösung, eine Errettung, eine Wiedergeburt zu erleben. Dann in ein Umfeld zu kommen, wo er aufgebaut werden kann und auch weiter so in einer guten Gemeinde. Und dann sich engagieren soll, in seinem Umfeld zu helfen. Vor allem anderen zu Jesus zu bringen und dann in den sozialen Fragen, die sich unmittelbar bieten. Aber das war das mein Horizont. Als ich dann das Gottesreich entdeckte, verstand ich, Jesus ist nicht im engen Sinne als Erlöser gekommen, sondern ist gekommen, die Herrschaft Gottes, die liebende, väterliche Herrschaft Gottes, die angemessene und berechtigte Herrschaft Gottes über diese seine Welt hineinzuführen, zu bringen, bekanntlich nicht mit Militärmitteln, sondern mit Wahrheit und Liebe und mit der Kraft des Geistes, mit geistlichen und moralischen und Lebensmitteln, mit der Kraft des Himmels. Es war schon eine Invasion des Himmels auf der Erde. Und er rief die Menschen nicht zu einer, in dem Sinne, eine persönliche, private Erlösung, sondern unter sich, unter eine Lebensregentschaft, Regierung. Deswegen hieß es Buße und glaubt und folgt. Und die Jünger setzen das fort. Als ich das anfing zu verstehen, habe ich gesehen, oh, es ist nicht eine Erlösung zu meinem ewigen Heil im engen Sinne. Ich komme unter ihm, da ist eine Wiedergeburt, eine Beschenkung mit dem Heiligen Geist. Das endet mich. Dann aber bin ich gesetzt im Leben, in der realen Gesellschaft, um die Werke Gottes zu tun. Und das ganze Kontext ist breiter. Und ich werde nicht in eine Gemeinde gesetzt im defensiven Sinne, sondern ich werde gesetzt im Leben, brauche die Gemeinde als tragende Gemeinschaft, als Lebenshilfe. Aber um in Gottes Welt die Werke Gottes zu tun, denn er meint die Herrschaft über seine Welt. Und nicht einzelne Menschen herausnehmen und Hauptsache in den Himmel bringen, sondern es ist eine Erlösung, eine Wiederherstellung zum Setzen in den Leben, in das Leben hinein. Und das ist das Erste. So, Erlösung passt unter einem breiteren Vorhaben, nämlich seine Lebensführung hineinzubringen, bei mir und in seine Welt. Und mit dem dann sehr eng, nächste logische Konsequenz, er ist darauf hinaus, seine ganze Schöpfung wiederherzustellen. Epheser 1, 10. So, es geht nicht darum, Menschen zu erlösen, damit sie dann herausgenommen werden aus dieser Schöpfung, um in den Himmel zu kommen, sondern Menschen gesetzt wieder im Leben, mit dem Absicht vorzugehen, diese Welt zu heilen, wiederherzustellen, so gut es geht. Unter den gegebenen Eckdaten. Als ich das verstand, dann habe ich begonnen, mich selbst und anderen Menschen zu sehen, nicht als einzige Seelen, sondern als Menschen im Leben gesetzt und dann ihren Kontext zu sehen, ihre Familien, ihr Berufsfeld, ihre Nachbarschaft. Und der Rest des Lebens eben begann, Bedeutung zu gewinnen, weil ich gesehen habe, oh Gott will nicht nur Menschen herausretten aus dieser Welt, sondern er will Menschen retten hinein in diese Welt, um mit ihm es anders zu machen. Und dann, er meint seine ganze Welt. Und ich fing an zu sehen, alles ist ihm wichtig, die Familie, die Schulen, die Nachbarschaften, die Betriebe, die soziale Demografie, denn Gott will das Ganze. Und in dem Sinne eine Erweiterung meiner Perspektive.
Danke, Keith. Jetzt bitte ich noch den letzten Teilnehmer nach vorne, Erhard Zeiser. Erhard Zeiser. Erhard Zeiser ist ein gestandener Pfingstler. Er ist in der Arche in Hamburg geistlich geprägt worden, hat in dieser Gemeinde und im ganzen Umkreis dort eine Jugendarbeit im BFP aufgebaut, war auch im Business tätig als Geschäftsführer eines christlichen Hotels, ist dann Pastor geworden in Schorndorf, hat da schon angefangen, sich auch in der Stadt einzumischen und ist jetzt seit einiger Zeit Pastor der Christuskirche hier in Berlin-Mitte und Vorstandsmitglied bei Gemeinsam für Berlin. Und ich habe das mit dem Pfingstler so betont, weil du aus einer Bewegung kommst, die Außenstehenden in der Vergangenheit mehr durch ihre Spiritualität bekannt war, als durch ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit. Und deine jetzige Gemeinde liegt ja auch in einem Teil Berlins, der nicht gerade als sozialer Brennpunkt zu bezeichnen ist. Wo nimmst du wahr oder wo wünschst du dir, dass Leute aus deiner Gemeinde sich für Gerechtigkeit in der Stadt einmischen? Gibt es dafür in einer eher traditionellen Freikirche Motivationsdefizite und wie lassen die sich überwinden?
Das ist eine sehr delikate Frage und ich glaube, viele Pastoren hören jetzt sehr genau hin. Ich habe überlegt, wie steige ich ein, Pfingstler, Spiritualität, soziales Einmischen. Ich muss dem ein wenig widersprechen aus meiner Erfahrung, aus meiner Tradition. Je mehr wir vom Geist Gottes motiviert unterwegs sind, umso mehr Mut und auch umso mehr Drive, sich einzumischen. Das nicht nur im sozial schwachen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, in anderen Feldern. Und ich habe bei den Pfingstlern entdeckt, dass ein Einmischen manchmal leichter und direkter möglich ist als in anderen größeren Verbänden, die manchmal wesentlich schwerfälliger sind. Also die persönliche Möglichkeit, also etwas zu leben, ist etwas einfacher in Verbänden, die autonome Gemeindeleiterschaft haben, die schon eine eigene Vision entdecken und entwickeln kann. Also von daher möchte ich das eher positiv beantworten. Ich habe bei der Frage mir zuerst die Gedanken gemacht, habe gesagt, nochmal unser Thema hinsehen. Ich bin jetzt wirklich auf den Tag genau 4 Jahre in Berlin. Ich komme aus Hamburg, bin in Schorndorf gewesen, also im Schwabenländle, im Bibelbelt Deutschlands. Ich habe gesagt, und viele Freunde haben mir gesagt, was hat dich geritten, dass du da nach Berlin gehst und in den Osten dieser Stadt. Dann wussten viele auch um die Gemeinde, in die ich gehe und riefen mich nach einem Jahr an, wie geht es dir eigentlich? Habe ich gesagt, warum fragst du so komisch? Ja, wir kennen die Gemeinde. Ich habe gesagt, naja, nach einem Jahr ist es also schon nicht ganz fair, jetzt zu fragen. Aber mir geht es sehr gut und ich bin sehr froh, dass ich hier in Berlin bin. Ich habe eigentlich in den letzten 4 Jahren erlebt, ich habe hingesehen. Hingesehen in eine Gemeinde. Das war erstmal der erste wichtige Aspekt. Wo bin ich jetzt eigentlich? Was war hier? Was ist hier? Habe Menschen entdeckt, die mit sehr viel Courage ihr Leben gestaltet haben, direkt an der Mauer, Bernauer Straße. Menschen, die dort eine sehr exponierte Lage genossen im Alltag, beobachtet von der Stasi. Ich habe eine gewisse Prägung dieser lieben Gemeinde entdecken dürfen, die also aufgrund dieser schweren Vergangenheit natürlich etwas mit dieser Gemeinde gemacht hat. Und ich habe eine hohe Wertschätzung, eine hohe Liebe für diese Gemeinde, für diese Menschen dort in diesem Kiez empfunden. Jetzt ist die Phase, wo ich so langsam nach 4 Jahren mich von meinem Sitz erhebe und aufstehe. Das ist wichtig, dass wir erstmal sehr deutlich hinsehen, bevor wir aufstehen. Das ist für meine Begriffe auch eine Tugend, die wir bei unserem Herrn finden. Er hat nicht in irgendetwas hineingesprochen, ohne hingesehen zu haben. Heute wird oft nicht gründlich hingesehen und es wird aufgestanden. Und dann kommt es auch zur Einmischung, die dann häufig nicht gelingen kann. Ich Ich glaube, wir brauchen ein richtiges Timing für Dinge, die wir erkennen, wann ist was dran. Der Bürgermeister hat es eben sehr deutlich gesagt, ich muss nicht alles immer gleich benennen, ich muss entsprechend verantwortungsbewusst mit Dingen umgehen, die ich auch empfinde und die ich tun möchte. So ist diese Phase des Aufstehens jetzt für mich und die Phase des Einmischens kommt. Und jetzt wollen natürlich viele Leute hören, wie geht es denn mit einer Gemeinde, die ein sehr beschauliches, sehr braves Miteinander, auch mit sehr viel Zivilcourage in der schweren Zeit der wirklichen anderen Grundbedingungen gelebt hat. Aber wie bringen wir so eine Gemeinde in die Gänge? Ich habe zu vielen gesagt, eine Neugründung wäre einfacher gewesen. Aber ich habe dort Menschen entdeckt, die können beten. Die mischen sich ein durch Gebet. Und ich muss sehr viel moderieren. Ich muss sehr viel kommunizieren zwischen Alten. Und ich habe eine Schwester in der Gemeinde, die ist 95 Jahre alt. Diese Frau ist bekannt für jeden, der in unsere, auf unseren Hof kommt. Sie mischt sich ein und sie ist eine von vielen, die ich gewonnen habe für eine gewisse Phase des Umdenkens. Und die sich mit einmischt, indem sie betet und sich hinter die Arbeit stellt. Ich glaube, dass wir das als ein ganz wichtiges Merkmal haben. Wir haben Leute, die beten für uns, die gehen mit uns. Und dann ist es wichtig, eine Kerngruppe zu bilden, die entsprechend bereit ist, genau was Kies eben schon andeutete, dass wir entdecken, wie wir als Gemeinden heute unsere Gesellschaft zu durchdringen haben. Nicht durch große Slogan, nicht durch irgendwelche Konzepte, sondern durch persönlich gelebtes Einmischen. Dazu muss man sich in so einem Bezirk erstmal umsehen und das kurz zum Schluss. So ein Bezirk, so ein Kiez wie Berlin-Mitte ist schon auch etwas sehr Besonderes. Ein eigentlich sehr bürgerlicher Kiez, wo früher sehr einfache Menschen lebten. Diese Zahl wird immer geringer im Kiez. Ich sehe es in den letzten vier Jahren allein, was sich in unserer Straße getan hat. Es ist dramatisch. Also Menschen werden rausgedrängt an den Rand der Stadt. Sie können die Mieten dort nicht mehr bezahlen. Wir sind auch Vermieter von 52 Wohnungen. Wir selber müssen hier an dieser Stelle mit Augenmaß draufschauen. Sind wir auch die, die die Preise nach oben treiben, oder lassen wir Menschen auch an einfacherer Lebensqualität bei uns in der Immobilie mitleben? Können wir uns das noch leisten? Und wir sehen um uns herum immer mehr wohlhabende Menschen, die sich eine Penthouse-Wohnung für 500.000 aufwärts kaufen und das offensichtlich ganz locker können. Und diese beiden Gruppen, die sind jetzt in unserem Kiez sehr stark vorhanden. Viele Alleinlebende, hochgradig Alleinlebende mit Kindern, also eine sehr interessante Mischung in diesem Bezirk. Und ich habe festgestellt, für uns ist es wahrscheinlich nicht der Weg, dass wir eine klassische Arbeit an den sozial schwachen Menschen tun, sondern dass wir gerade die wohlhabenden Menschen gewinnen müssen, um mit ihnen gemeinsam denen, die schwächer sind, im Kiez, in der Nähe, eine würdige Begegnungsmöglichkeit zu schaffen. Etwas zu schaffen, dass man dort ins Gespräch kommt. Die, die nicht so viel haben und die, die etwas mehr haben. Unsere kleinen Straßencafés zeigen das. Da sitzen Geschäftsleute mit all der technischen Ausrüstung, die heute dazugehört, in so einem Café auf irgendeinem Sperrholzstuhl, der also nicht unbedingt bequem ist. Und neben ihm sitzt jemand, der sich kaum seinen Cappuccino bezahlen kann. Das finden wir in unserem Kiez. Und ich möchte, dass diese Menschen sich würdiger in einem geschützten, in einem sicheren Raum begegnen können und dort Anreize bekommen, wie kann es besser werden in der Lebensqualität, auch in unserem Kiez. Dafür möchte ich stehen und mich auch einmischen in unserem Kiez.
Ja, jetzt habt ihr schon mal einen ersten Eindruck bekommen, wie zwar aus unterschiedlichen Perspektiven, aber sehr authentisch und sehr engagiert unsere vier Podiumsteilnehmer sich mit dieser Frage nicht nur beschäftigen, sondern ihr Leben daran ausrichten. Bianca, gleich mal anknüpfend an das, was Erhard gesagt hat, eine Frage an dich. Hier in Berlin ist es ja so, dass in den Innenstadtbezirken langsam sich die Bessergestellten sammeln und die anderen an den Rand verdrängt werden. In Boston ist es noch sehr stark so, dass in den Vororten eher die Bessergestellten leben und in den Innenstädten noch. Gibt es da auch Ansätze für solche Begegnungen? Gibt es Möglichkeiten, wo das funktioniert, dass unterschiedliche Leute doch zusammenkommen und wirklich dann auch sich in Augenhöhe begegnen, was für beide Seiten ein Gewinn ist.
Also ich muss ganz kurz sagen, dass ich leider, also oder diese Gentrifizierung in Boston auch sehr schnell sehr breit macht und man ähnliche Entwicklungen sieht, aber erst langsam. Also die Arbeit von Emmanuel Gospel Center arbeiten wir auch mit den Gemeinden im Suburb, also in Vororten zusammen, und da wird auch bewusst versucht, Brücken zu bauen, aber es ist noch schwierig, weil man so einen ganz unterschiedlichen Hintergrund hat und man, also zwei Kulturen aufeinander stoßen. Die einen, die wollen Gutes tun und haben auch, ich sag mal, das Herz am rechten Fleck, aber sind sich nicht bewusst, was es wirklich bedeutet, sag ich mal, in den Innenstädten zu leben, wo einfach viel Gewalt da ist und die Straßen auch nicht sicher sind. Und Boston, obwohl es eine sichere Stadt ist, ich glaube, sehr viel unsicherer ist, wie jetzt zum Beispiel alle Bezirke in Berlin. Also dadurch ist es nochmal eine andere Ebene. Und es ist schwer, weil einfach so viel, so große Kulturunterschiede sind. Ich glaube, das geht nur durch persönliche Beziehungen, und die brauchen Zeit. Also so, dass man, da kann man nicht keine schnellen Prozesse anleiten, sondern es muss Interesse, wirkliches Interesse entwickelt werden von den Leuten, die eben nicht, die außerhalb wohnen. Genau. Aber dadurch, dass wir es vorher gesagt haben, dass jetzt auch viele bewusst in die Stadtteile ziehen, fungieren die auch als Brückenbauer zu den Außenstehenden.
Also ich denke, wir haben schon ein paar wichtige Dinge auch jetzt gehört. Erstens, es erfordert alles Zeit. Das Reich Gottes in der Stadt wachsen zu sehen, ist keine Instant-Coffee-Mentalität. Und auch dieses Zusammenkommen von sehr unterschiedlichen Leuten, in Beziehungen investieren, ist auch euch ein Anliegen und braucht auch Zeit. Joshua, ich weiß, dass dir das auch ein Anliegen ist, sehr unterschiedliche Leute zusammenzubringen. Wir haben kürzlich einmal gemeinsam ein Seminar gestaltet, und da hast du nochmal davon erzählt, dass Migranten der zweiten Generation, also die typisch Deutschen, dass die ganz besondere Erfahrungen machen und auch Potenziale haben, kulturübergreifend Leute zu erreichen, die vielleicht so ein Altdeutscher gar nicht so leicht erreicht. Kannst du davon ein bisschen was erzählen, was du da für Erfahrungen machst?
Also, was wir erleben, ist ja dadurch, dass Migranten zweiter Generation einen komplett neuen Mix in sich tragen von Kultur, von Bildung, von allen möglichen Einflüssen. Bieten sie sich an als eine sehr gute, ich sage immer, Brückengeneration, die halt vermitteln können. Und da liegt das große Potenzial, gerade besonders für die jungen Menschen, die aus sozial schwächeren Hintergrund kommen. Und das ist eigentlich, finde ich, der positive Aspekt. Und es ist halt interessant, oder was ich erlebe aber, ist, dass aufgrund dessen, dass wir, darüber hatten wir gestern in unserem typisch Deutsch Workshop, haben wir darüber gesprochen, dass dadurch, dass wir durch die Integrationspolitik sehr viel Licht auf die Defizite legen, anstatt auf die Benefite, wird das Potenzial nicht gesehen, was die jungen Leute haben. Und sie fühlen sich dadurch oft sehr systematisch, sehr krass angegriffen, und sie fühlen sich benachteiligt, sie fühlen sich in gewisser Weise auch beleidigt, was sie oft aber nicht verbal äußern können. Sie können sich nicht rechtfertigen, sie können sich nicht wirklich ihre Gefühle zum Ausdruck bringen, und das findet dann oft durch Gewalt statt. Was sehr positiv ist, ist, dass wir sehen, dass es sehr viele künstlerische Bewegungen gibt, die dieses, wie wir gesehen haben, Kings of Keats heißen die, ne? Die versuchen, ihre Gedanken, die die jungen Menschen haben, zu kanalisieren durch Musik und ihnen zu helfen, ihre Sichtweise zur Gesellschaft zum Ausdruck zu bringen. Und Ich glaube, da sollten wir als Gemeinde ansetzen. Oft führe ich Gespräche mit Evangelisten, junge Evangelisten in meinem Alter, und die fragen mich, wie können wir Einfluss nehmen, wie können wir auf heutzutage evangelistisch in die Gesellschaft hineingehen. Und ich sage immer, wir sollten mehr hinsehen, länger hinsehen und gucken, wo sind wirklich die Schnittstellen, wo ist Mangel in der Gesellschaft und wie können wir dort ansetzen. Und ich finde, was meine Erfahrung macht, ist, was meine Erfahrung mich lehrt, ist, dass wir Motivation und Aufzeigen auf die Stärken der Benachteiligten, also den benachteiligten Menschen, die sich benachteiligt fühlen oftmals auch, zu zeigen, dass sie einen wirklichen Mehrwert in die Gesellschaft bringen können. Und da passiert sehr viel. Und das ist eigentlich ein Hauptteil meiner Arbeit, die ich mache, dass ich den jungen Leuten zweiter Generation zeige, okay, ihr seid eine Brückengeneration, ihr habt viel mitzugeben und ihr könntet mit vielen Kleinigkeiten schon einen großen Unterschied machen.
Also für mich ist es sehr beeindruckend, wenn ich Bilder sehe, die so Joshua aus seiner Zeit so mit Jugendgottesdiensten mitgebracht hat zu dem Seminar, wie unterschiedliche Leute, wie unterschiedliche junge Leute aus den unterschiedlichsten Kulturen sich da sammeln, und man sieht dann plötzlich bei einer christlichen Versammlung viele Kopftücher von jungen Damen und dann ahnt man, dass da jemand an Leute rankommt, an die wir andere vielleicht nicht so rankommen. Also die Second Generation, die zweite Generation der Migranten, die haben ein Potenzial, was Gott uns geschenkt hat für unser Land. Und Keith, ihr seid ja auch als Menschen aus einer anderen Kultur, vom anderen Teil der Erde hier nach Deutschland gekommen, und du hast also ja auch dieses Einstellen auf eine neue Kultur, bikulturell werden, mit Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenleben. Das ist ja bei WEM sowieso, gehört das vom DNA her dazu. Was hast du so wahrgenommen an besonderen Stärken, die entstehen, wenn Christen unterschiedlicher Kulturen zusammenarbeiten? Was prägt da besonders, was sind besonders die Potenziale?
Ja gut, die Frage, ich denke ein bisschen nach, ja schnell. Wenn Joshua hier gesprochen hat, habe ich an meine Kinder gedacht. Denn die sind auch so aufgewachsen, aber nicht so auffällig. Wir sehen viel, wie nennst du das, Altdeutsche aus? Und unser Kulturkreis ist dem Deutschen sehr nah, wirtschaftlich und so weiter. Unsere Kinder hineingeboren, aufgewachsen in dem. Sie haben aber ähnliche Entwicklungen durch, nur nicht so markant. Aber nachdem sie volljährig waren, sind sie gefragt worden, was seid ihr? Seid ihr Deutsche oder seid ihr Neuseeländer? Und die haben letztendlich gesagt, wir sind Neuseeländer, die in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind. Und sie verstehen beide Kulturen, gehören aber nicht hundertprozentig zu irgendeiner. Irgendeiner hat ein Buch geschrieben, Third Culture Kids. Die Eltern aus einem Kulturkreis, aufgewachsen an einem zweiten, und man hat Zugang zu beiden, versteht beiden, aber ist nicht uridentifiziert mit dem einen oder dem anderen. Es ist viel leichter für mich und Marion. Wir kommen als Neuseeländer hierher bewusst, eigen, freiwillig, und lernen hier die Kultur kennen. Gut, so diese Dynamik gelaufen. Und was sind die Vorteile? Also ob in der eigenen Familie oder ob in dem Begegnen von verschiedenen Christen, verschiedener Kulturen. Oh, das ist eine herrliche Sache, wenn man es verstehen kann von Gott. Denn jede Kultur bringt ein Fund mit, bringt ein Gut mit, bringt ein Lebensverständnis mit, und jede Kultur bringt Engpässe mit, Blindflecken mit. Und wenn wir uns finden können und voneinander lernen und das Gute aus dem eigenen Bejahen behalten, das Ungute dann erkennen, also es gibt Sachen aus meinem Herkunft, habe ich nicht erkannt, bis ich außerhalb war und durch Alternativen zurückgeschaut habe, gesehen haben, wow, da waren wir blind oder da waren wir falsch. Und ich bemühe mich, das Gute zu behalten, das andere rauszunehmen. Und ich komme hinein in das Gut in Deutschland und lerne viel, gewinne vieles, übernehme vieles. Und dann, wo ich meine, hier Engpässe zu sehen oder falsche Einstellungen, das nicht anzunehmen, zu verstehen, aber nicht anzunehmen. Und das Gleiche dann mit Menschen aus anderen Kulturkreisen, die das Leben oftmals grundsätzlich viel spielerischer angehen und viel, aber nicht weniger tiefsinnig. So, überall voneinander gewinnen und es genießen, wenn wir uns unsicher fühlen in unserer Identität, dann ist das Andersartige eine Bedrohung. Wenn man weiß, wer man ist, dann kann man lernen von dem anderen und auch revidieren mit dem, wie man die Dinge selber steht. Und ich würde hinzufügen, aber dann unter Jesus, unter der Bibel, unter den Herrschaft Gottes, nicht aus einer humanistischen Mischung, sondern wir werten aus, nicht nur im Gegenüber, sondern dann zurück zu Gott. Was sind die Werte Gottes? Denn wir versuchen, Kultur zu bauen, vom Gott her abgeleitet, so gut wir das erkennen.
So, ich muss jetzt langsam, ist mir auch signalisiert worden, auf die Uhr schauen. Das ist eine der schlimmen Folgen des Sündenfalls, dass die Uhr sich seither 10-mal schneller dreht, ne, als vorher. An dich kurz die Frage, wir sind jetzt sehr beim interkulturellen Thema, was ich auch extrem wichtig finde. Du bist ja hier auch in Berlin durch Gemeinsam für Berlin und Netzwerke und so viel jetzt in interkultureller Arbeit drin. Ob du das vorher warst, weiß ich gar nicht so genau. Was hast du besonders von Menschen aus anderen Kulturen gelernt als Christ?
Also ich persönlich habe hier in Berlin jetzt, also was unsere Gemeindesituation angeht, noch nicht sehr viel lernen dürfen, was also den Bezug hier in Berlin hat. Ich habe unserer Gemeinde einen Teil von Leuten, die auch als Migranten hier nach Berlin kamen, eine Gemeinde gesucht haben. Das waren vornehmlich Leute, die aus Osteuropa gekommen sind. Und ich habe hier in der ersten Wahrnehmung mit diesen Menschen sehr gute Erfahrungen gemacht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es vor meiner Zeit und auch jetzt in meiner Zeit eine Integration gegeben hat oder eine Entwicklung, dass wir sagen können, wir sind eine Gemeinde, die interkulturell unterwegs ist. Ich habe da im Süden unseres Landes deutlichere Erfahrungen gemacht mit Menschen, auch mehr aus Osteuropa, aber auch aus Äthiopien und aus einigen afrikanischen Ländern, wo wir Gemeindearbeit integriert haben in unsere deutsche Arbeit, also es dazu nicht haben kommen lassen, dass es Gemeinden in der Gemeinde gab, sondern versucht haben, die als deutsche Gemeinden in unsere Gemeinden zu integrieren, aufzunehmen, Gemeinsames zu entwickeln. Das ist auch ein Wunsch, den ich habe. Ich wünsche mir deutlicher und klarer, als es bisher der Fall ist, dass das, was wir auch hier erleben, durch den Lobpreis, durch andere Elemente, dass das das Bild für die Zukunft unserer Gemeinden in dieser Stadt ist. Dass wir nicht mehr also andere, anders geprägte Menschen in ihrer eigenen Kultur allein lassen, in ihrer, ich sage jetzt mal, Subkultur, sondern dass wir miteinander etwas aufbauen. Das würde das Zeugnis vor der Gesellschaft sein, dass es so deutlich, wie es nicht deutlicher sein kann. Und ich glaube, die Christen sind die einzige Gruppe auf der Welt, die es schaffen kann, hier deutlicher und klarer zu sprechen als je zuvor.
Und jetzt verlange ich von euch etwas, was noch schwieriger ist als die Quadratur des Kreises, nämlich auf einige Publikumsfragen jeweils mit maximal 3 Sätzen zu antworten. Das können nur Streiflichter sein, da kann nichts mehr wirklich erklärt werden. Eine Frage ist, mischen wir uns nur im sozialen Bereich ein oder auch bei Themen wie Lebensschutz oder Antisemitismus? Die Frage geht offensichtlich in die Richtung, wie sorgen wir dafür, dass wir nicht eine bestimmte Schlagseite in unserem sozialen oder Gerechtigkeitsengagement bekommen, sondern wirklich so die ganze Breite dessen, was Gott sich unter Gerechtigkeit vorstellt, auf dem Schirm haben. Wer schafft da in 2 Sätzen was zu sagen?
Also ich glaube, Gott arbeitet ganzheitlich oder hat immer den ganzheitlichen Blick. Und deswegen, ich denke, unterschiedliche Leute sind zu unterschiedlichen Themenbereichen berufen und sollen dort auch sich einmischen. Es kann sich nicht jeder überall einmischen, aber wir müssen als Christen gemeinsam hintereinander stehen, dort, wo sich Menschen einmischen.
Ja, gut, danke. Nächste Frage, jemand anders. Wie gelingt der Schritt von der Empörung zum wirkungsvollen Handeln?
Ich habe gestern gerade ein Gespräch mit jemandem gehabt, der auch unter uns ist. Es geht nur um diesen einen ganz praktischen Punkt, den wir kennen, der Marsch fürs Leben, der jedes Jahr einmal hier in Berlin stattfindet. Die Empörung in unseren Gemeinden ist groß, wenn es um die Frage der Abtreibung geht. Es ist für jeden in jedem Statement, das kommt, dass das eine Dramatik ist, wie viele Abtreibungen in unserem Land zu beklagen sind. Und ich empfinde es immer, die Christen in unseren Reihen empfinden das als eine empörende Sünde. Und sie sind berührt, sie sind empört, aber wenn es dann darum geht, das Gesicht zu zeigen, zu dieser Dramatik allein einen Tag mal zu geben, um deutlich zu machen, also hier stehen wir gegen dieses Unrecht. Wenn ich dann sehe, dass wir jetzt so langsam auf eine Zahl von 2.500 Leuten gekommen sind in unserer Stadt, in der Demonstrationsvielfalt dieser Stadt, ist es ein wirklich armseliges Empörtsein. Und ich glaube, das Einmischen kann hier deutlicher werden. Ich will jetzt nicht ein Thema hier als etwas herausstellen, was also eins von vielen ist. Aber ich empfinde, das Einssein und das Miteinander unterwegs sein als Christen in dieser Stadt braucht dringend ein deutlicheres Zeichen, auch aus unserem Land. Wenn dann die Württemberger nicht dabei gewesen wäre, wäre es also ganz schlecht gewesen von der Teilnahme. Also wir müssen es lernen, dass wir uns einmischen, und zwar mit einer Deutlichkeit und auch eben mit einer ganz anderen Zahl, die vorhanden ist, die sich nur empört, aber nicht einmischt.
Menschen erreichen im ehemaligen Osten. Wie kann man da Bedürfnisse erkennen, darauf reagieren, sie stillen?
Hier. Es ist zwar jetzt nicht unsere Gemeinde, es ist in Schöneberg, aber ich habe festgestellt, dass, wie gesagt, herausfinden, was deren Bedürfnisse sind und dafür beten. Das ist der erste Schritt. Und wenn man betet, dann öffnet Gott uns sein, also er legt, ich sage immer, es ist komisch gesagt, aber sein Herz kommt in unser Herz und wir fangen an, die Nöte wirklich zu sehen, wie er sie sieht. Also hinsehen, ein bisschen recherchieren und dann anfangen zu beten und der Rest kommt dann. So würde ich es machen.
Es ist für mich so ein bisschen schwierig, manchmal hier aus den Stichworten das zu entnehmen. Eine Frage, die hier ist, wie kann man Ursachen ändern? Dann steht noch was von Balance zwischen Fokus und Offenheit. Ich weiß nicht, ob das zwei Fragen sind oder zusammengehört, aber ich komme auf die Ursachen. Was können wir tun, um nicht nur immer den Symptomen für soziale Ungerechtigkeit hinterherzuhinken, sondern Ursachen zu bekämpfen?
Ich denke, dafür muss man hinsehen. Man muss wissen, was die Ursachen sind. Und oft ist dieses, das habe ich vorher im Prinzip auch angesprochen, mal schnelles Einmischen, mal schnell vom Sofa aufspringen, was tun, ohne wirklich zu verstehen, was los ist und einfach genau hinsehen, Joshua hat es auch gesagt, und nicht nur nach dem Bedarf hinschauen, sondern auch nach dem Potenzial, das da ist. Und ich glaube, dass oft gerade, wenn man systemisch denkt, dass in den Systemen oder in den Gemeinschaften, da ist auch ganz viel Selbstheilungskraft drinne. Und das zu aktivieren und dadurch können auch Ursachen bekämpft werden und nicht nur von außen irgendwas überstülpen.
Ich denke, ich muss jetzt aus Zeitgründen zu der letzten Frage kommen, die würde ich dir, Kies, gern nochmal stellen. Was ist die schönste Erfahrung, die dir jetzt spontan einfällt, wo du das wahrgenommen hast, egal ob du da persönlich jetzt dicht dran warst oder ob du es aus Erzählungen mal so hörst, wo Christen wirklich eine nachhaltige Veränderung in Richtung Gerechtigkeit geschafft haben?
Für mich und Marion, wir waren vor 3 Wochen bei alten Freunden in Frankfurt. Wir waren 10 Jahre in Frankfurt, dann 20 Jahre, 19 Jahre Baden-Württemberg. Dann waren wir wieder bei einigen zu einem kleinen Nachmittag. Und da ein Polizist, junger Mann damals in unseren Gruppen, junger Polizist, jetzt ist er ein erfahrener Polizist. Und er erzählt, wie er in seiner Truppe vorgeht. Wie er dann sagt, manchmal steht an seinem Spind und sagt, okay, Herr Jesus, heute wird es ruppig zugehen. Aber ich segne den Einsatzleiter und hier bin ich und ich segne meine Männer und für meinen Teil. Und Herr, ich bitte darum, deine Engel hier und dem Ding. Aber manchmal mit großen Demos, manchmal mit kleinen. Wir sind eine Eingreiftruppe, wo es mit Kriminellen umgeht. Er muss das sehr sorgfältig planen, wie sie Kriminellen aus Häusern holen. Und wie er berichtet, wie das gelaufen ist, jetzt über viele Jahre, wo er sehr bewusst unter Gott das angeht und die Ergebnisse sehr positiv geworden sind. Und dann an dem, und ein anderer managt eine ganze Latte von Sozialwohnungen, wie sie das berichtet haben. Und dann gingen wir an einem Abend und haben übernachtet am Rande des Bahnhofsviertels in Hamburg, in Frankfurt meine ich, Frankfurt. Und da ist eine Frau, Alice von Mengsel, und sie war jahrelang in unserer Mannschaft und sie hatte immer auf dem Herzen, hat eingewirkt und hat eine Gemeinde aufgebaut, dann am Rande des Rotlichtviertels in Frankfurt. Und sie dient seit 20 Jahren in diesem Viertel und jetzt ist eine Mannschaft von 110 Leuten und die meisten sind engagiert im Viertel. Und das sind tolle Dinge, die von der Basis hochkommen, aber es sind Basisdinge, die uns sehr gut getan haben im Nachhinein.
Ja, ich danke euch für eure Beiträge und die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Und ihr im Publikum habt eine Menge, doch denke ich, mitgekriegt davon, was das hier für Menschen, für Geschwister sind, die hier vorne sitzen. Und ihr könnt sie sicher gerne in den Pausen noch weiter befragen nach den Dingen, die sie tun oder zum Teil auch noch im Seminar erleben. Ich möchte meine Schlussbemerkung anschließen an das, was Kies gesagt hat. Ich habe ja das Privileg, als Netzwerker viel unterwegs zu sein, viel rumzukommen und unterschiedliche Gemeinden und Situationen und Formen von Engagement zu erleben. Es gibt kaum etwas, was mich mehr befriedigt und mir mehr Freude macht, als wenn ich in Situationen reinkomme, wo ich sehe, dass durch das Engagement von Christen und auch von anderen Menschen guten Willens, Menschen wieder Hoffnung, wieder Zukunft bekommen haben, wieder aufgerichtet worden sind und ein Stück von dem Leben, das Gott allen Menschen wünscht, wieder zustande gekommen ist. Es lohnt sich, sich nach dem Hinsehen zu erheben und einzumischen, auch wenn es darin Durststrecken und beschwerliche Momente geht, aber wenn man dann in die Situation reinkommt, wo man sieht, was das für Leute bedeutet, so in Frankfurt, in dem Rotlichtviertel. Ich denke, ich kenne die Gemeinde auch, von der du da sprichst. Und wenn man dann sieht, was draus geworden ist aus Menschen, wie Hoffnung und Zukunft zurückgekommen sind und im Idealfall auch noch das Leben mit Jesus, dann lohnt sich alles. Und darum mischt euch ein, macht weiter. Vielen Dank euch hier vorne.